Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Die Zukunft der Energie. Themenreihe zum Wissenschaftsjahr 2010. Heute Kernfusion. Schon gewusst, dass Champagnerduft enorm explosiv ist, und wir haben einen Studiogast, mit dem ich über diesen Podcast spreche. Mein Name ist Sabine Lüders, ich grüße Sie und ich begrüße unseren Studiogast Thomas Gatzlich. Er ist verantwortlich für die Gesamtkommunikation der Helmholtz-Gemeinschaft und dazu gehört auch dieser Podcast. Herr Gatzlich, den Helmholtz-Podcast gibt es in der aktuellen Form jetzt schon seit 3 Jahren. Wie sehen Sie bzw. hören Sie diesen Podcast?
Na, wir wollen mit dem Podcast natürlich Spannendes, Aktuelles, Neues aus der Wissenschaft der Helmholtz-Gemeinschaft vermitteln. Und da passiert unheimlich viel. Bei uns arbeiten fast 30.000 Menschen und da kann man sich vorstellen, da kommt jeden Tag ein spannendes Ereignis hervor. Und einen Teil dieser Ereignisse wollen wir aufgreifen und auf leicht verständliche, anschauliche und auch unterhaltsame Weise vermitteln. Und ich glaube, das Konzept kommt an. Wir haben ein ganz gutes Feedback. Aber wir wollen auch noch besser werden.
Und das, Herr Gatzlich, wäre doch eine Gelegenheit, mal unsere Hörer zu fragen, was ihnen gefällt und was wir vielleicht verändern könnten, oder?
Ja, ich glaube, in der Anfangszeit dieses neuen Mediums haben wir auch sehr, sehr gute Schritte gemacht. Nun gibt es unseren Podcast schon 3 Jahre und das ist auch eine Zeit, darüber nachzudenken, was funktioniert gut, was finden Sie als Hörer spannend, was finden Sie weniger attraktiv und was wünschen Sie sich? Und da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns ein Feedback geben. Zum Beispiel einfach eine E-Mail an info@helmholtz.de. Schreiben Sie uns einfach, was Sie gut fänden, was Sie nicht mögen und was Sie sich wünschen. Dann versuchen wir das auch umzusetzen.
Nochmal zur Wiederholung, info@helmholtz.de. Das ist die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns schreiben können. Nun, etwas Neues gibt es bereits. Wir beginnen nämlich in dieser Ausgabe eine Serie zum Thema »Die Zukunft der Energie«. Anlass ist das Wissenschaftsjahr 2010. Was hat es damit auf sich?
Das Jahr 2010 ist für die Helmholtz-Gemeinschaft ein besonderes Jahr. Es ist das Jahr der Energie und die Helmholtz-Gemeinschaft ist zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und Wissenschaft im Dialog einer der 3 Träger dieses Wissenschaftsjahres. Und das heißt für uns, dass wir in diesem Podcast vor allem Energiethemen in den Vordergrund stellen. Eine bunte Mischung, erneuerbare Energien, aber auch nukleare Sicherheitsforschung. Welche Chancen bietet die Solarthermie? Wie geht es mit der Kernfusion weiter? Das sind Themen, die wir in diesem Jahr aufgreifen wollen. Und ich glaube, wenn man alle Folgen verfolgt, dann bekommt man auch einen ganz guten Überblick über das Energiethema.
Damit bedanke ich mich bei Thomas Gatzlich und bleibe gleich beim Thema die Zukunft der Energie. Denn darum geht es natürlich in unserem Schwerpunktbeitrag, den Sie jetzt hören.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Die zukünftige Energieversorgung der Menschheit ist eine gigantische Herausforderung. Die fossilen Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle sind nicht unbegrenzt vorhanden. Zudem gefährdet ihre Verbrennung das Klima. Regenerative Energien wie Windkraft und Solarenergie sind noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar, um den gesamten Energiebedarf der Menschheit zu decken. Und die Kernenergie ist mit Risiken und der Endlagerproblematik verbunden. Eine Option, dem steigenden Energiebedarf zu begegnen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, ist die Nutzung der Fusionsenergie. Über die Rolle der Kernfusion für die Energieversorgung der Zukunft hat Erich Wittenberg mit Professor Dr. Günther Hasinger gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching, das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört.
Die Kernfusion ist ein Prozess, bei der durch Verschmelzung von Wasserstoffatomen enorme Mengen Energie frei werden. Er findet seit Milliarden von Jahren in unserer Sonne statt und ist somit Grundlage für alles Leben und alle Energie auf unserem Planeten.
Ja, tatsächlich ist es so, dass eigentlich fast alle Energien, die wir auf der Erde im Moment verbrauchen, ursprünglich von der Sonne kommen. Ob das jetzt fossile Brennstoffe, Wind, Wasser, Sonne sind, ist alles Kernfusionsreaktionen in der Sonne. Und wir versuchen natürlich mit der Kernfusion selbst diesen Prozess auf die Erde zu holen und hoffen, dass wir da ab der Mitte des Jahrhunderts etwa die ersten Kraftwerke bauen können.
Professor Dr. Günther Hasinger ist wissenschaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Sein Forschungsgebiet ist die Kernfusion. Bei diesem physikalischen Vorgang werden die Kerne von Wasserstoffatomen bei hohen Temperaturen so nahe zusammengebracht, dass sie sich nicht mehr abstoßen, sondern miteinander zu einem Heliumatom verbinden. Dabei wird ein winziges Stückchen Masse in Energie umgewandelt.
Mit diesem Prozess, wie gesagt, formen die Sterne für Milliarden sozusagen ihre Energie. Und wir versuchen eben auf der Erde das nachzubauen, indem wir sehr hohe Temperaturen erzeugen, 200 Millionen Grad etwa. Diese heißen Plasmen dann mit Magnetfeldern so stark einschließen, dass die Atome so nah zusammenkommen, dass sie ab und zu miteinander reagieren. Und da gibt es eben Fusionsreaktoren im Moment auf der Welt, die bereits ungefähr so viel Energie wieder erzeugt haben, wie man reingesteckt hat. Aber der große Schritt ist jetzt eben das nächste große Projekt ITER, mit dem man dann eben 10-mal so viel Energie erzeugen möchte, was dann die Voraussetzung für ein Kraftwerk ist.
Das Forschungskraftwerk ITER ist ein Fusionsreaktor, der in internationaler Zusammenarbeit im französischen Cadarache gebaut wird. Nach den bereits bestehenden Fusionsanlagen JET in Culham, Großbritannien, dem ASTEX Upgrade in Garching und dem im Bau befindlichen Wendelstein 7X in Greifswald soll mit dem ITER erstmals ein Energieüberschuss durch die Kernfusion erzeugt werden.
ITER ist ja das nächste Experiment, was wir bauen. Das wird 500 Megawatt thermische Leistung erzeugen. Das ist also schon ein ganz schöner Klopper an einem Kraftwerk sozusagen. Allerdings wird diese thermische Leistung bei ITER nicht in Dampf und damit in Strom verwandelt, sondern es ist ein reines Experiment, womit man die Flamme sozusagen studieren möchte. Ein Demokraftwerk und später wahrscheinlich auch kommerzielle Kraftwerke werden so zwischen 1 und 3 Gigawatt an Strom erzeugen. Das sind also wirklich große Kraftwerke. Also wir rechnen so vielleicht mit 1,5 Gigawatt als Anfang. Und dann kann man eben sagen, 30% des im Jahr 2100 notwendigen Stromes wären dann ungefähr 2000 solche Kraftwerke.
Die Planungen der Fusionsforscher sind langfristig. Noch 10 Jahre wird die Fertigstellung des ITER dauern, danach folgen 20 Jahre Forschungsbetrieb. Mit kommerziellen Fusionskraftwerken kann erst in 40 Jahren gerechnet werden. Damit haben sich die Prognosen aus den 50er Jahren als zu optimistisch erwiesen. Um die riesigen Temperaturunterschiede zwischen dem 200 Millionen Grad heißen Fusionsfeuer im Inneren des Reaktors und der äußeren Umgebung in den Griff zu bekommen, müssen Fusionskraftwerke schon aus thermischen Gründen sehr viel größer werden, als man damals dachte. Zwar weiß man heute, wie ein Fusionskraftwerk konstruiert werden muss, dennoch lassen sich lange Entwicklungszeiten nicht umgehen. Vor allem die Materialforschung braucht Zeit, so Günther Hasinger.
Die Neutronen, die in dem Fusionsplasma entstehen, schlagen in die Wand und verspröden diese Wand. Und deswegen wird das Material dann irgendwann brüchig und müsste ausgetauscht werden. Wir haben zwar im Moment Materialien, die das können, aber eben nicht lange genug, vielleicht 2 Jahre. Und man möchte das also mindestens 5-mal länger haben. Und um solche Materialien zu entwickeln, braucht man eben sehr lange Forschung. Wir müssen also mindestens 10, 20 Jahre forschen, um nachweisen zu können, dass so ein Fusionskraftwerk dann auch 50 Jahre aushält. Also es gibt einfach Zeitkonstanten, die kann man nicht verkürzen.
Kommerziell nutzbaren Strom aus Fusionsenergie wird es wohl erst Mitte des Jahrhunderts geben. Wäre es da nicht besser, die Milliarden an Entwicklungsgelder in aktuelle regenerative Energieprojekte zu investieren, um schnellere Erfolge feiern zu können? Nein, sagt Professor Günther Hasinger. Bis zum Jahr 2100 wird die Weltbevölkerung auf ca. 10 Milliarden Menschen anwachsen. Der Stromverbrauch wird dann wahrscheinlich 6-mal höher sein als heute. Mit regenerativen Energien allein kann diesem Verbrauchsanstieg nicht begegnet werden.
Wenn Sie jetzt einfach mal von diesem Faktor 6, nehmen wir mal an, 20% mit Sonnenenergie decken wollen, aus der Wüste zum Beispiel. Wir haben ja da Demonstrationskraftwerke, zum Beispiel das Andersol-Kraftwerk in Spanien, was sehr gut funktioniert. Dann müssen Sie bis zum Jahr 2100 2 solche Kraftwerke pro Tag ans Netz bringen. Wenn Sie weiterhin 20% mit Wind machen wollen, zum Beispiel diese Offshore-Windkraftwerke, die jetzt entwickelt werden, können Sie sich ausrechnen, dass Sie alle 3 Stunden bis im Jahr 2100 eine Windturbine aufstellen müssen.
Solche Leistungen wären eine gigantische Herausforderung und wahrscheinlich nur theoretisch realisierbar. Bleiben noch die leistungsfähigeren konventionellen Kraftwerke. Doch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle oder Gas erzeugt klimaschädliches CO2 und Kernkraftwerke hinterlassen hochradioaktive Abfallstoffe, die entgelagert werden müssen. Fusionskraftwerke hinterlassen lediglich unschädliches Helium und strahlende Gefäßwände, die aber nach vergleichsweise wenigen Jahren ungefährlich sind. Aber, wie gesagt, noch ist diese Technologie nicht verfügbar.
Wir haben im Moment keine Lösung. Es gibt keinen Königsweg, wo man sagt, okay, bis 2020 haben wir das Problem gelöst und dann brauchen wir uns nicht mehr darum zu kümmern. Es wird bis zum Jahr 2100 eine gigantische Herausforderung sein und im Jahr 2050 sind wir vielleicht gerade mal halb so weit. Und das heißt, von 2050 bis 2100 gibt es noch ein riesiges Potenzial, auch für die Fusion zum Beispiel. Und also es gibt praktisch keinen Königsweg und wir müssen alle Wege entwickeln.
Welcher Energieweg in Zukunft eingeschlagen wird, ist auch von den regionalen Bedingungen abhängig. Das betrifft insbesondere die Entwicklungsländer. Für die westlichen Industriestaaten wird die Kernfusion eine wichtige Option sein, auch wenn dieser Weg noch lang ist.
Vom Thema Energie kommen wir jetzt zum Thema CO2, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Worum es geht, hören Sie jetzt in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass Champagnerduft enorm explosiv ist?
Und zur Krönung eine schöne Brise Champagner. Klingt ungewöhnlich. Aber genau das könnte es sein, wonach es Sie gelüstet, wenn Sie sich ein Glas des französischen Nobelgetränks gönnen. Denn die prickelnde Sinnlichkeit kitzelt nicht nur Zunge und Gaumen, über die Nase verführt sie mindestens ebenso gut. In den feinen Perlen stecken hunderte von Duftstoffen, die das besondere Bouquet bilden. Wenn die Champagnerbläschen über der Oberfläche des Getränks platzen, werden die Aromen frei. Sie verleihen dem Getränk Zier und Geschmack.
Forscher des Helmholtz-Zentrums München und der Universität Reims haben in einem Massenspektrometer den Nebel untersucht, der dem Glas entsteigt. Ergebnis: Die winzigen Flüssigkeitströpfchen des Champagnernebels enthalten bis zu 30 Mal mehr von den typischen Aromen als das eigentliche Getränk. Diese Aromen werden auch als Tenside bezeichnet. Sie haben ein wasserscheues und ein wasserliebendes Ende. Sie sammeln sich bevorzugt in den Bläschen an, wo sie ihr wasserscheues Ende ins trockene Blaseninnere strecken können. Wenn die Bläschen dann an die Oberfläche steigen und zerspringen, stäuben sie ihre zarten Düfte in die Nase des trinkenden Genießers. Eine regelrechte Geschmacksexplosion.
Ein typisches Champagnerglas fasst 0,1 Liter des perligen Weins und daraus entweichen etwa 0,7 Liter Kohlendioxid. Eine durchschnittliche Champagnerblase hat einen Durchmesser von einem halben Millimeter. So steigen aus jedem Glas Champagner satte 11 Millionen Bläschen im Aroma-Fahrstuhl an die Oberfläche auf. Umgerechnet auf eine Dreiviertel-Liter-Flasche entweichen also beinahe 100 Millionen Bläschen mit einer Gesamtoberfläche von etwa 80 Quadratmetern, so groß wie ein Badminton-Spielfeld.
Was lernen wir daraus? Dass Kleider Leute machen und Gläser den Wein. Denn der Genuss ist größer, wenn man Champagner aus schmalen Flöten statt aus breiten Schalen trinkt. Die schlanken, am unteren Ende leicht bauchigen typischen Champagnergläser bieten dem Genießer viel Zeit, dem majestätischen Zug der Bläschen an die Oberfläche zuzuschauen. Und die oben schmale Form des Glases trägt dazu bei, dass die Bläschen aus dem Champagner ganz besonders konzentriert die Nase erreichen. Perlenvoller Duft. Der wahre Luxus.
Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Im nächsten Monat geht es weiter mit unserer Serie zum Thema Energie und auch wieder mit unserem Geräusch des Monats. Bei dieser Gelegenheit sage ich noch einmal die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns schreiben können, info@helmholtz.de. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.